Nicht einschlafen. Unter normalen Umständen hätte er sich nie vorstellen können, an einem Ort wie diesem Sex zu haben. Dabei war seine Vorstellungskraft, weiß Gott, nicht die schlechteste, wie sein Psychiater ihn unlängst bestätigt hatte. Allein der Gedanke, hier mit jemandem zu schlafen, war ebenso absurd wie die Umstände, die Martin Pfahl in dieses Hotelzimmer geführt hatten. Niemand, der schon einmal eine Milbe unter dem Mikroskop gesehen hatte, würde sich freiwillig auf diesen Laken wälzen, dessen Flecken an einen Mix aus Essensresten und Körperflüssigkeiten erinnerten. Nicht die einzige Hinterlassenschaft der unzähligen Gäste, die vor ihm hier genächtigt hatten. Die Wände waren mit fettigen Fingerabdrücken übersät. Auf dem Boden lag ein zerschlissener Teppich und man hätte gut und gerne eine Stunde damit verbringen können, all seine Brandlöcher zu zählen. Und die Putzfrau, wenn es schon eine gab, hätte sich nicht einmal die Mühe gemacht, die ausgetretene Zigarette vor der Heizung vom Fußboden zu kratzen. Na, was soll's, hier ist es scheiße, aber ich bin glücklich, dachte Martin und sah zum Badezimmertür, hinter der er das Wasserrauschen hörte. In dieser Hinsicht war Nadja der Mann in ihrer Beziehung, während die meisten Frauen, die er kennengelernt hatte, nach dem Sex immer stundenlang kuschen wollten, rannte sie sofort nach dem Orgasmus unter die Dusche. Am Anfang ihrer Beziehung hatte er sich noch darüber gewundert. Heute freute er sich über dieses vertraute Ritual. Lange hatte er geglaubt, es nie wieder erleben zu dürfen. Was hätte ich sie verloren, dachte er melancholisch. Und dann wäre ich allein gewesen. Allein mit meinen Stimmen. Die Sprungfedern knackten bedrohlich, als Martin sich zur Seite drehte, um die Nachttischschublade aufzuziehen. Er hätte sich nicht gewundert, ein gebrauchtes Kondom oder ein schimmliges Wurstbrötchen darin zu finden. Umso erstaunter war er über den tadellosen Zustand der Bibel. Das Neue Testament in Leder gebunden, mit Goldprägung und Lesezeichen. Martin war kein besonders gläubiger Mensch. Eher einer von der Sorte, die sich mit der Behauptung, na, ich denke, es muss eine höhere Macht geben, aber ich würde sie nicht Gott nennen, herauslog, wenn man ihn nach seiner Konfession fragte. Er war konfirmiert, aber auch das auch nur, weil ihm damals seine Mutter ein Computerspiel für seinen Kniefall versprochen hatte. Als ihm Jahre später mit der ersten Gehaltsabrechnung die Höhe der Kirchensteuer bewusst wurde, trat er sofort wieder aus. Daher suchte er heute weder Trost noch Bestätigung in der Bibel, sondern einfach nur Ablenkung. Martin hatte mehrere Macken, und von allen Macken, der er sich bewusst war, zählte dieser sicher zu den unbedeutendsten. Er konnte nicht einschlafen, ohne zuvor noch wenigstens eine Seite gelesen zu haben. Dabei war es ihm ganz egal, was er las. Ein Buch, eine Illustrierte, die Rückseite einer Packung Cornflakes oder die Inhaltsangabe auf einer Shampooflasche. Sogar eine Gebrauchsanweisung erfüllte ihren Zweck. Nach einem langen Tag, und heute war es ein verdammt langer Tag gewesen, fühlte er sich meist, als ob in seinem Kopf ein Überdruckventil geplatzt wäre. Und es gab nur eine wirksame Methode, um den Pfeifton zu ersticken, denn sein wildschweifenden Gedanken erzeugten, lesen egal was, meinetwegen auch eine Bibel, wenn es hier nichts anderes gibt. Mangels eines Fernsehers lag in diesem Nullsternloch nicht einmal die obligatorische TV-Zeitschrift aus. Normalerweise hatte Martin immer ein Buch, meistens ein Thriller, im Gepäck, wenn er auf Reisen ging. Doch Nadja und er hatten sich so spontan entschlossen, für ihren zweiten Flitterwochen auf die Malediven zu fliegen, dass ihm gerade mal Zeit blieb, Badesachen, Kosmetika und Medikamente einzupacken. Den Rest, also auch Bücher, wollten sie am Flughafen kaufen. Doch hatte der Schneesturm ihre Pläne im Keim erstickt. Martin schlug zufällig die Bergpredigt auf, die Passage, in der Jesus zu den Menschen spricht: Liebet eure Feinde. Er fragte sich kurz, ob Liebe denn eine Entscheidung sei, die man bewusst treffen könnte, oder nicht viel eher ein Gefühl, das sich nicht erzwingen ließe. Ebenso wenig, wie er sich befehlen könnte, dieses nach Schweiß und Schimmel stinkende Hotelzimmer zu lieben. Manche Dinge lagen einfach außerhalb jeder bewussten Kontrolle. Die Tatsache, dass er sich hier wohlfühlte, obwohl die Schränke mit einer Staubkruste überzogen waren und die Fenster sich nicht öffnen ließen, war einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass das hier verglichen mit all dem, was er zuvor durchgemacht hatte. Das Paradies war ein Paradies ohne Stimmen, ohne tödliche Befehle. Er schloss die Augen und versuchte, seine morbiden Gedanken abzuschütteln. In den letzten Wochen hatte er sehr viel schlimmere Orte besucht. Orte, die vor ihm noch nie ein Mensch betreten hatte. Denn sie befanden sich nicht in der realen Welt, sondern ausschließlich in meinem Kopf. Mit dem Stimmen hat alles angefangen, damals kurz nach der Fehlgeburt, die Dr. Jonas Gorman für den Auslöser seiner Halluzinationen hielt. Sie kamen aus der Wand, plötzlich, ohne Vorwarnung, wie aus dem Nichts. Das erste Mal hörte er sie unter der Dusche. Er hatte den Strahl auf kochend heiß gestellt, als ob er damit die schlechten Neuigkeiten einfach aus seinem Bewusstsein brennen könnte, die man ihm erst wenige Stunden zuvor in der Kinderwunschklinik mitgeteilt hatte. Eine Gelbkörperhormonschwäche. Das nächste Mal nehmen wir Utrogest zum Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Das nächste Mal? Scheiße, es gab kein nächstes Mal. Es sei denn, du tötest sie. Zuerst hatte er sich gefragt, was zum Teufel ihm gefallen war, etwas so Morbides zu denken. Dann hatte er das Wasser abgestellt und gemerkt, dass es gar nicht seine Gedanken waren, die er gehört hatte, sondern Stimmen, die zu ihm sprachen, Kinderstimmen, verschiedene, die alle das Gleiche sagten. Der muss sie töten.